Entschuldigung. Aller Anfang ist schwer. Ja, wenn du das Thema hörst, die Versiegelung der Glaubenden und das Angel des Geistes, das klingt vielleicht etwas kompliziert. Man könnte auch das ganz einfach ausdrücken und könnte sagen, es gibt einen Prüfmaßstab. Es ist ja immer schön, wenn man etwas prüfen will und hat einen Maßstab, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wir haben heute einen Prüfmaßstab vor uns und gleichzeitig eine Garantieurkunde. Das sind alles so Sachen, die die Leute gerne hätten. Und wir haben das geistlicherweise, wie das funktioniert, darüber wollen wir reden. Wer sich erinnern kann, aber das musst du nicht, ich habe ja in drei Wortdiensten das Kapitel 1 behandelt, Epheserbrief, und dabei diese beiden Verse ausgelassen. Und damit die nicht untergehen, sind die heute dran. Das hat aber auch noch einen tieferen Sinn, nämlich so mitten in diesem Kapitel stehen diese beiden Verse, die wir eben schon gehört haben, und sagen uns, wie du und ich, wir uns prüfen können, ob das, was in diesem ganzen Kapitel geschrieben steht, auch für uns zutrifft. Die Glaubenden werden ja hin und wieder auch mal als schizophren bezeichnet oder verrückt. Verrückt bin ich gerne, weil ich bin verrückt von hier nach da. Und diese Verrücktheit ist wunderbar. Und das sind aber Leute, die, wenn man den Prüfmaßstab anlegen wollte, herausfallen aus dieser Kategorie. Kapitel 1 des Epheserbriefes trifft auf sie nicht zu. Also wir haben ja selber manchmal vielleicht so gewisse Zweifel oder dass du denkst, ja, ist denn das denn alles wirklich so? Und da ist immer mein Motto, lies Epheser 1, Vers 13, trifft das auf dich zu, dann kannst du ganz beruhigt sein, dann bist du einer, der in diese Kategorie gehört. Ja, damit wir den Zusammenhang besser verstehen, will ich einen kleinen Überblick geben über das ganze Kapitel, was wir bisher in diesen Versen gelernt haben. Das fängt ja an im Vers 3 schon, wo Paulus uns durch den erhöhten Herrn sagen darf, dass wir Gesegnete sind. Ja, das ist ja prima, das freut uns, aber da steht noch was, da steht auch, Gott ist ein Gesegneter. Jetzt wird es schon schwierig. Wir haben das damals erklärt, Segnen hat ja was mit Mehrung von Herrlichkeit zu tun, also Gottes Herrlichkeit wird gemehrt, wenn ich gut über ihn rede. Und darum ging es in diesem Vers, also Gott ist ein Gesegneter. Dann Vers 4, wir sind Auserwählte in ihm. Und dann steht auch noch, wann das passiert ist. Auch darüber haben wir gesprochen, nämlich vor Herabwurf des Kosmos. Im Vers 5 bekommen wir gesagt, wir sind vorersehen zur Sohnessetzung oder zur Sohnschaft. Da war das Problem, dass wir gesagt haben, Moment mal, wir sind doch schon Söhne. Wo ist jetzt der Unterschied zur Sohnschaft oder Sohnessetzung? Da kam Römer 8, 23 ins Spiel, die Freilösung des Leibes. Das war das Ergebnis. Im Vers 6, übrigens, wer das alles nachlesen will, das gibt es auch nochmal geschrieben. Das kannst du dir dann in Ruhe nochmal angucken. Im Vers 6 haben wir gelernt, dass wir begnadet sind in dem Geliebten. Und da steht noch was dabei. Das geschieht geschenkweise. Das heißt, begnadet als Geschenk. Da hast du überhaupt nichts zu beitragen können. Das war das Fantastische. Vers 7 lernen wir, dass wir Erlösung haben. Erlösung haben. Römer 8, 23. Wir warten auf die Freilösung unseres Leibes. Aber Erlösung haben wir schon. Auch darüber haben wir gesprochen. Im Vers 9, was ganz Wunderbares. Da stellt das Wort fest hier, dass das Geheimnis seines Willens uns bekannt gemacht worden ist. Ja, da bleibt ja die Luft weg. Das Geheimnis seines Willens ist uns bekannt gemacht. Da steht aber noch was dabei. Da geht es noch um die Treue. Also diejenigen, die treu sind, denen werden die Geheimnisse offenbar gemacht. Im Vers 11 haben wir gelernt, dass wir Vorersehene sind, gemäß Vorsatz. Also Gott hat das sich vorgenommen, hat es dann einfach gemacht. Vers 12, wir haben eine vorherige Erwartung. Wir sind vorher Erwartende, steht dort wörtlich. Also haben wir heute schon eine Erwartung vorher. Auch darüber wurde gesprochen. Und dann so zwischendrin kommt plötzlich diese großartige Schau, dass das doch nicht nur alles uns betrifft, sondern sich erstreckt heilsplanmäßig bis zum Ziel für das ganze All. Das war das ganz Fantastische, was dabei noch deutlich wurde. Und dreimal in diesem Kapitel sagt uns das Wort, dass das alles geschieht, nicht wegen dir und mir, sondern wegen seiner Herrlichkeit, zu seiner Herrlichkeit. Dreimal betont er das in diesem Kapitel. Dann im Vers 18 lernen wir sind erleuchtet worden, steht da wirklich. Wir sind erleuchtet worden. Ja, Buddha ist auch ein Erleuchteter, meint er. Und jetzt sagt die Schrift, wir sind erleuchtet worden. Ja. Fühlst du dieses Licht? Auch darüber haben wir gesprochen. Dann die Verse 19 und 20, eine gewaltige Schau der gesamten Gotteskräfte, insgesamt vier, die uns da genannt werden. Und dann sagt das Wort nach, diese Kräfte sind seit seiner Auferstehung zur Wirkung gekommen. Wo? Zur Wirkung gekommen. In uns. Stell dir das vor, in uns, alle Gotteskräfte. Und der Schlussvers zeigt uns dann die Herrlichkeit der Ekklesia, sie ist sein Leib. Und ja, also es ist ein gewaltiges Kapitel und jetzt machen wir unseren Gedanken über die zwei Verse da innen drin, in der Mitte, Vers 13 und 14. Ich will sie nochmal kurz lesen, damit euch das im Sinn ist. Da heißt es, in welchen, nämlich in Christus, auch ihr seid als Hörende, ganz wichtig, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem auch ihr als Glaubende versiegelt wurdet mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen, welcher Angeld unseres Erbes ist zur Freilösung des, seltsames Wort, um uns Getanen. Reden wir drüber, was das ist. Also der Geist ist Angeld unseres Erbes zur Freilösung aus dem, was um uns herum ist, hinein in Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ja, das ist das Thema heute. Und jetzt, wie ihr das gewohnt seid, wollen wir so Schritt für Schritt durchgehen. Wer seine Bibel mit hat, kann die Texte, die ich lese, mit nachlesen. Ich lasse genügend Zeit dafür, sodass wir auch ein Gefühl dafür bekommen, was in unserem Wort so an Herrlichkeiten zu finden ist. Es fängt ja an in Vers 13, dass der erhöhte Herr durch Paulus feststellt, ihr habt was gehört, ihr seid Hörende. Sind wir Hörende? Es gibt ja manche, die hören schwer, die brauchen ein Hörgerät, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um das akustische Hören, ob du ein Hörgerät hast oder so eine Trompete, wie früher da meine Urgroßmutter hatte, und spielt keine Rolle. Es geht um das geistliche Hören. Wir sind Hörende. Und wenn du mal Römer Kapitel 10 mit aufschlägst, in Römer 10, Vers 17, unbesehen vom Gesamtzusammenhang des Themas hier, wird uns ein wichtiger Grundsatz genannt. In Römer 10, im Vers 17, zieht Paulus eine Schlussfolgerung und sagt, demnach ist der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch Rede Christi. Also Christus redet, wir hören, und dann kommt der Glaube. Wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, wie heute, oder wenn du es alleine machst oder im Hauskreis, immer hörst du die Rede des Christus. Das fließende Wort, das dynamische Wort, das verändernde Wort. Und dieses Hören dieses Wortes, nicht nur akustisch, sondern auch glaubensmäßig, schenkt dir dann den Glauben. Diese Reihenfolge zeigt Paulus hier in Römer Kapitel 10 auf. Das gab es auch im Alten Testament. Erinnert euch an die Geschichte, als Josua, nachdem Mose gestorben war, dann den Auftrag hatte, das verheißene Land einzunehmen, und das erste im Westjordanland war dann Jericho. die Stadt, die eingenommen werden sollte. Kundschafter wurden geschickt und es ist ja Sonntagsschullernstoff, glaube ich. Ne? Ich bin zwar nie in eine Sonntagsschule gegangen, aber ich habe das von euch gehört. Also, und dann sind die Kundschafter ausgeschickt worden und eine Hure namens Rahab hat die versteckt und die hat dann eine Bedingung gestellt. Hat gesagt, also jetzt habe ich euch geholfen und jetzt müsst ihr mir auch helfen. Und interessant ist, dass zweimal in Josua Kapitel 2, kannst du das ja nachlesen, in Josua Kapitel 2 wird zweimal gesagt, dass die Frau das begründet und sagt, wir haben gehört. Wir haben gehört, wie euer Gott euch durch das Schilfmeer gebracht hat. Wir haben gehört von den Wundern, die er da alle vollbracht hat. Wir haben gehört, Weltmenschen, Ungläubige, Götzendiener, eine Prostituierte, sagt, wir haben gehört und Folge, sie glauben, dass das der Gott ist, der Gott, der einzige, wichtige, richtige. Jetzt überlege, wie viele Leute waren das? Eigentlich nur die Frau, die gehört und geglaubt hat. Die Familie hat wohl der Frau dann mehr vertraut, die sind mit in das Haus gegangen. Aber die ganze Stadt, die haben das alle gehört, haben keinen Glauben gehabt und kamen ums Leben. Also, die haben alle gehört, aber zum Glauben, nämlich aus dem Hören, wie Paulus in Römer 10, 17 sagt, kommt dann der Glaube, das ist nur bei wenigen der Fall. Also alle haben es gehört und wenige haben es geglaubt. Und jetzt kannst du überlegen, bin ich jemand, der das Wort hört und auch noch glaubt? Und dann bist du auf der sicheren Seite. Das wird noch eng heute, kann ich dir schon versprechen. Also wenn es ums Glauben geht, dann wirst du merken, das wird sehr eng. Es gibt viele Glaubende, die glauben, sie glauben, aber die sind ungläubig. Und deshalb wird es ganz eng. Und ich liebe das, ihr wisst das, weil ich möchte es auf den Punkt bringen. Und ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich hier so ein Allerweltsevangelium predige, weil ich möchte das Wort auf den Punkt bringen. Machen wir heute. Gut, das fängt gleich an mit 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und hier, das war ja eine frühe Versammlung des Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Die haben alle vorher nichts vom Glauben gehört und jetzt predigt der Paulus dort in der Gegend. Und was sagt er? 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Er sagt, deshalb auch danken wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, so wie es wahrhaftig ist, als Wort Gottes, welches auch innen wirkt in uns, den Glaubenden. Also da haben Menschen gepredigt, so wie wir das hier auch im Reading machen, und dann sagt Paulus, und dieses Wort habt ihr nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gotteswort. Und dann kommt der Glaube, weil dieses Wort in uns im Inneren wirkt, steht noch dabei. Also dieses innenwirkende Wort ist kein Menschenwort. Also wenn du jetzt glauben kannst, dass alle Texte, die wir heute hier lesen, einschließlich der Verse, die wir schon gelesen haben, Gotteswort sind, dann hast du schon einen guten Schritt gemacht, um den Prüfmaßstab anzuwenden und zu sagen, ich bin einer, der gehört dazu, ich glaube. Es gibt noch etwas, was dieses Wort macht. Wir gucken nochmal zurück zum Römerbrief, Kapitel 16. Das sind die letzten Verse des Römerbriefes. Da bringt Paulus noch natürlich durch den erhöhten Herrn einen Gedanken. Ja, wenn ich sage Paulus oder Petrus, meine ich natürlich, dass Jesus das gesagt hat. Und weil wir sagen, manchmal Petrus hat gesagt, und das soll niemand denken, dass wir glauben, das war nur der Petrus, sondern das ist durch den erhöhten Herrn geschehen, keine Frage. Und hier heißt es im Vers 25, dem aber, nämlich dem Gott ist die Herrlichkeit, müsste ich noch hinzufügen, wird einem letzten Vers gesagt, dem aber, der euch zu stärken vermag, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung Jesu Christi, gemäß Enthüllung des Geheimnisses, das äonische Zeiten verschwiegen worden war. Ja, ist ein Vers, der ist mitten aus dem Zusammenhang gerissen. Ihm ist die Herrlichkeit. Er ist eine sogenannte Doxologie, wo Paulus nochmal die Herrlichkeit Gottes hervorheben darf. Und er sagt hier, der vermag euch zu stärken gemäß dem Evangelium und der Verkündigung Jesu Christi. Dieses Wort des Glaubens, dieses Wort Gottes, dieses gehörte Wort, diese Rede Jesu, diese Verkündigung Jesu Christi, egal wie du das nennst, ist etwas, das uns zu stärken vermag. Heißt es hier, glaubst du das? Wirst du stärker, wenn du deine Bibel liest? Wenn du daheim Bibel liest, wirst du stärker, wächst du im Glauben, fühlst du dich wohler oder sagst du, ja, ich habe mein Pflichtprogramm erledigt, machst die Bibel zu und die Bildzeitung auf. Könnte man auch machen. Also die Frage ist, stärkt mich das Wort? Lese ich da gern drin? Ist das meine Leibspeise? Dann bist du jemand, der gemäß diesem Prüfmaßstab sagen kann, ich bin ein Glaubender. Wir schauen nochmal bei Timotheus. Auch dem Timotheus hat ja der Paulus manches sagen dürfen. Und in 1. Timotheus 4, Kapitel 4, finden wir zwei Verse, die uns hier zum Thema etwas weiter helfen. 1. Timotheus 4, der Vers 6 wäre das erste. 1. Timotheus 4, Vers 6. Paulus gibt ja jetzt Anweisungen, er weiß, seine Hinauflösung steht bevor, wie er wirklich sagt, also er will zum Herrn. Und der Timotheus muss jetzt die Versammlungen, Gemeinden, die Geschwister damals im ersten Jahrhundert weiter betreuen. Und da heißt die Anweisung, dies den Brüdern darlegend, wirst du ein idealer Diener Christi Jesus sein, der sich nährt mit dem Wort des Glaubens und der idealen Belehrung, welcher du genau gefolgt bist. Was macht dieses Wort noch? Das Wort des Glaubens ist Nahrung. Du nährst dich mit dem Wort des Glaubens, sagt der Herr. Wir essen ja meistens so dreimal am Tag, manche auch fünfmal, manche dauernd, manche nie. Das gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also, aber da wird drauf geachtet, ne? Also wenn du wenig isst, dann wirst du immer schwächer, solange bis du nichts mehr brauchst. Also so weit sollte es ja nicht kommen. Und wenn das geistlicherweise aber passiert, dass wir unterernährt sind, dann passiert auch was, nämlich der Glaube schwindet. Und dann kannst du hier reingucken, kannst den Prüfmaßstab anwenden und stellst fest, bringt mir eigentlich gar nichts mehr, machst das Buch zu und damit ist klar, du bist einer, der nicht glaubt. Bei uns ist das sicher nicht so. Wir nähren uns mit dem Wort der Rede Christi, der Predigt von ihm, dem Wort des Glaubens, wie es hier steht. Ein paar Verse weiter, Vers 13, sagt Paulus dann, ich komme, bis ich komme, achte auf das Lesen, steht hier, wir müssen vorlesen sagen, den Zuspruch und die Belehrung. Also achte auf das Vorlesen. Damals haben wir ja nicht alle lesen können, da wurde viel vorgelesen, sowohl in der Synagoge und später auch bei den Christen in ihren Versammlungen in den Privathäusern. Also vorlesen. Wenn ich das Wort höre, muss ja einer lesen. Entweder ich lese selbst oder es macht jemand anders. Also das Wort muss gehört werden, damit es uns ernährt. Das war ein Markenzeichen der Christen des ersten Jahrhunderts und so soll es auch bei uns sein. Also sind wir jetzt Hörende, war der erste Begriff im Vers 13. Ja, wir sind Hörende, wir hören das Wort der Wahrheit, das Wort des Christus, die Rede des Christus, das Wort des Glaubens. Es ist Gottes Wort, es ist kein Menschenwort. Ja, ich glaube, es ist Gottes Wort. Also bist du, was den Prüfmaßstab bis jetzt angeht, ein Glaubender, wenn du dazu Ja sagen kannst. Dann heißt es weiter, das ist das Wort der Wahrheit. Was ist denn das Wort der Wahrheit? Wer oder was ist denn die Wahrheit? Das ist Kinderstunde, ne? Das ist so einfach. Das ist so einfach. Und weil es so einfach ist, können es die Leute nicht glauben. Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin, steht da. Ich bin die Wahrheit, also er in Person. Gehen wir ganz zurück, Johannes, der erste Vers, Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort. Das Wort war zu dem Gott hin ausgerichtet, könnte man wirklich sagen. Und dann steht noch eine schöne Bemerkung dabei, die finde ich so besonders schön. Und Gott war das Wort, steht da. Und jetzt gibt es leider auch Glaubende, ich gehe mal davon aus, dass sie Glaubende sind, die versuchen jetzt an dieser Stelle die Göttlichkeit des Wortes zu reduzieren, indem sie sagen, das Theos musst du adjektivisch lesen. Das gehört nicht so direkt zu unserem Thema heute, aber ich finde es doch wichtig, weil das Wort der Wahrheit, dieses Gotteswort, dieses Glaubenswort ist so wichtig, da können wir nicht dran rummäkeln oder das können wir nicht kleiner machen. Das muss so groß bleiben, wie es ist. Also dieses Theos kannst du hier nicht adjektivisch lesen, grammatisch wäre das möglich, keine Frage. Habe ich kein Problem mit. Aber das steht da zweimal in diesem Vers. Wer will denn hier entscheiden, ob das erste Theos oder das zweite Theos adjektivisch gelesen wird? Den hätte ich gerne mal gesprochen. Das soll sich mal melden bei mir. Wie er denn das entscheiden will. Das kannst du nicht entscheiden. Weil einmal ist der Vater gemeint und einmal der Sohn. Wer ist denn jetzt der Adjektivische? Da stehen mir die Haare zu Berge. Versteht ihr das, wenn ich sowas höre? Selbst wenn es so wäre, ich gehe den Brüdern ganz weit entgegen, selbst wenn es so wäre, müsste man die 152 anderen Zeugnisse der Schrift, die es noch für seine Göttlichkeit gibt, wegmachen, bloß wegen diesem einen Vers. Und das lehne ich ab. Versteht ihr? Wir müssen die vielen, vielen Beweise, auch die Worte Jesus selber, benutzen, um den unklaren Vers zu erklären und nicht umgedreht. Also hier ist von seiner Göttlichkeit die Rede. Das Wort der Wahrheit ist Gottes Wort. Es ist wesenhaft göttlich. Und das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Denn wenn du dir das wegnehmen lässt, hörst du nicht mehr das Wort der Wahrheit, wie es die Schrift uns vermittelt, nämlich in seiner großen göttlichen Vollmacht. Also, noch ein Vers zum Trost ja, für all jene, die vielleicht jetzt etwas schockiert sein mögen. Kolosser 1, Vers 5. Wir wollen die Sache ja freundlich behandeln und auch wenn manchmal heißt, der eine hat drauf, okay, ich gebe zu, manchmal mache ich das. Ich finde auch, manchmal ist das auch nötig. Man muss mal also richtig geistlich zuschlagen, damit einer wach wird. Und dafür bin ich immer gut. Wenn du so einen brauchst, kannst du mich gerne holen. Also Kolosser 1, Vers 5, hier heißt es, auch wieder mitten aus dem Gesamtzusammenhang heraus, Paulus dankt hier in einem gewissermaßen einem Gebet. Er sagt hier, wir danken Gott wegen der Erwartung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von welcher ihr vorher hörtet, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also auch hier wieder der Beweis. Ihr habt vorher gehört und jetzt habt ihr die Erwartung. Und jetzt danke ich Gott, dass ihr diese Erwartung habt, weil ihr vorher das Wort gehört habt. Nämlich das Wort der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Christus. Ist Christus in Gottes Vollmacht? Ja. Also damit schließt sich der Kreis. Und ja, jetzt könnte man schon Amen sagen und heimgehen, aber die schönsten Sachen kommen ja noch. Er sagt ja hier noch etwas in diesem Vers. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wichtig. Nicht wegen euch, die ihr hier sitzt, weil ich weiß ja, dass ihr glaubt. Aber da draußen, vielleicht auch die, die später die Sache im Internet hören oder auf einer Kassette oder wo auch immer. Da gibt es viele, viele, die das Wort anzweifeln, auch das, was hier steht. Ja? Er sagt doch hier im Vers 13, der heute Morgen dran ist, sagt er doch, es ist ein Evangelium der Rettung. Was ist denn Evangelium? Also nach meinem Sprachempfinden heißt das gute Nachricht. Evangelium ist gute Nachricht. Frohe Botschaft, Wohlkunde, gibt die verschiedensten Begriffe dafür. Was ist eine gute Nachricht? Also für manche ist eine gute Nachricht, wenn ein paar Glaubende gerettet werden und die Masse der Menschen für immer in irgendeinem unmöglichen Zustand, den sie Hölle nennen, bleiben muss. Das ist eine gute Nachricht. Ich frage mich, was daran gut ist. Also an dieser Nachricht ist nichts Gutes. Das ist kein Evangelium. Und wenn wir beim Timotheus nochmal gucken, und die Verse sind ja allgemein bekannt, ich nehme extra die härtesten, um da wach zu rütteln für die, die es noch nicht glauben können. In 1. Timotheus 2, im Vers 4, ist ja dieser nützliche Hinweis von Paulus durch Christus. Er redet hier vom Rettergott, im Vers 3. Er spricht vom Rettergott und im Vers 4 sagt er, was dieser Rettergott will. Da steht, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer ist die Wahrheit? Christus in Person, zur Gotteserkenntnis. Also dieser Gott, der Rettergott heißt, steht im Vers 2, Rettergott. Was ist das für ein Gott? Da muss er retten, sonst hätte er diesen Namen nicht. Also dieser Rettergott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, wunderbar. Das ist Evangelium. Also das ist eine gute Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft, dass Gott alle Menschen retten will. Finde ich ganz toll. Und wehe, da dreht einer dran rum. Den hauen wir geistlicherweise auf die Finger. Weil im Kapitel 4, Vers 10 steht ja noch was. Wir sind ja noch nicht fertig. Über das Thema gibt es da viele Abhandlungen. Und da kannst du viel drüber nachlesen. Das ist ja nicht heute Morgen nicht das Thema, aber das gehört mir dazu, nämlich zum Evangelium der Rettung. Wenn es ein Evangelium der Rettung gibt, heißt es also, es gibt eine gute Botschaft für die Rettung. Und was ist die gute Botschaft für die Rettung? Kapitel 4, Vers 10 sagt Paulus, dass er sich müht und hart arbeitet. Warum? Dafür mühen wir uns und ringen, weil wir aufgrund, ich lese es ganz wörtlich, weil wir aufgrund des lebenden Gottes perfekt erwarten. Was denn? Welcher ein Retter aller Menschen ist. Vor allem der Glaubenden. Was ein Glück, dass das noch hinten dran steht. Weil jetzt kann ich ja glauben, dass er nur die Glaubenden rettet. Und dann sage ich natürlich, hast du ja recht, steht ja hier. Wir erwarten perfekt, ganz perfekt erwarten wir, dass er Glaubende rettet. Aber stell dir vor, die Katastrophe würde eintreffen, dass alle Menschen gläubig wären. Das wäre eine Katastrophe. Unvorstellbar. Das kann es eigentlich nicht geben. Das dürfen wir nicht zulassen, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Das kann nicht, das dürfen nicht sein. Also gut, aber nehmen wir an, Gott schafft das, dann kann er ja auch alle Glaubenden retten. Ne? So einfach ist das. Das ist eben zu einfach, um es zu glauben. Ich biete euch noch einen Text an, weil es ist ja ein Evangelium. Ein Evangelium der Rettung. Was ist Evangelium? Gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? Es kommen alle dran. Kolosser 1, 28, ein Vers, der manchmal unterschätzt wird oder selten gelesen, egal wie du das sehen willst, Kolosser 1, Vers 28, weil auch hier etwas vermittelt wird, was eigentlich nicht sein darf. Für die, die, wenn sie den Prüfmaßstab anwenden, eben nicht glauben. Es heißt hier, Vers 28, wir verkünden Christus, darum geht es, jeden Menschen ermahnend, und jeden Menschen in aller Weisheit lehrend, auf dass wir jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellten. Was ist das Ziel? Hier steht Telos, Teleos. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darzustellen. Das steht also mitten im Kolosserbrief. Ganz einfach, ne? Also das ist das Gottesziel, was er seinen Beauftragten, die das Wort des Christus, die Rede von diesem lebenden, göttlichen Wort verkünden. Das ist ihr Auftrag, jeden Menschen vollendungsgemäß darzustellen. Dass das heute noch nicht geht, auch morgen vielleicht noch nicht oder übermorgen, dass das etwas Zeit braucht, vielleicht sogar äonenlang dauern kann, ist eine ganz andere Frage. Aber das Ziel steht fest. So, und damit wären wir jetzt in der Reihenfolge der Worte von Epheser 1, Vers 13 durch, wir haben es bis zum letzten, durch mit Hören, wir hören das Wort, es ist das Wort der Wahrheit, das ist ein Evangelium. Und wenn du das hörst und glaubst, steht dann hier, bist du versiegelt mit dem Geist, versiegelt, bist du versiegelt. Was ist ein Siegel? Das ist ja wichtig zu wissen, damit du sagen kannst, ja, ich bin versiegelt. Ne? Weil wenn ich mich so angucke, ich sehe da kein Siegel. Der Rechtsanwalt, der einen Vertrag macht oder was auch immer, die knicken da so eine Ecke um und klammern das und da kommt noch ein Faden dran und dann hauen die da so Wachs drauf oder irgendeine Siegelmasse und dann wird da so ein Siegel reingedrückt, damit an dem Dokument niemand mehr was ändern kann. Oder Türen werden versiegelt, wenn da kriminelle Dinge passiert sind oder was auch immer. Da in meiner alten Heimat, ganz früher, vor 40 Jahren, da wurden die Behörden versiegelt. Jeden Tag, wenn die heimgingen, wurde dann so ein Bindfaden von der Tür zum Türbalken gemacht und auf beide Seiten kamen Siegel rein und so eine weiche Wachsmasse. Und dann haben die immer gewusst, wenn einer die Tür aufmacht, ne, da war jemand drin. Also das wurde versiegelt. Aber jetzt interessiert uns ja biblisch, was das Siegel ist. Und ich will 3, 4 Texte lesen. 2, 3 will ich nur erwähnen, damit wir einen Begriff vom Siegel erhalten. 2. Timotheus 2, Vers 19 wäre der erste Text. 2. Timotheus 2, Vers 19, wo vom Siegel die Rede ist. Das Siegel kommt ja als Verb versiegeln 15 Mal vor im Neuen Testament und als Hauptwort 16 Mal. Also, wenn ich richtig rechne, ist 31 Mal vom Versiegeln die Rede. Jetzt heißt es hier, allerdings der feste Grund des Herrn steht und hat dieses Siegel. Was ist das Siegel? Der Herr kennt alle, die sein sind. So, also was ist hier dieses Siegel? Das Siegel ist eine Bestätigung. Es gibt also ein Siegel, das bestätigt. Siegel, du bist einer, ich kenne dich, du gehörst zu mir. Als im Johannesevangelium will ich jetzt nicht lesen, da spricht Jesus davon, dass der Sohn den Menschen äonisches Leben gibt und ergänzt dabei und sagt, das ist so, weil der Vater mich versiegelt hat, Elberfeld sagt, beglaubigt. Also hier ist dieses Siegel in Johannes 6, 27, dieses Siegel ein Wertzeichen. Also diese Person, dieser Christus, der dieses Siegel trägt, ist die Garantie dafür, dass es äonisches Leben gibt. Ein Wertzeichen, das Siegel. Als Jesus gestorben war und das Grab zugemacht wurde, was haben die gemacht? Am Stein versiegelt, damit ja keiner den wegnimmt. Den hättest du auch wegnehmen können, aber dann sieht man, dass das auch weggenommen worden ist. Es geht nur darum, dass die Berechtigung, dass du die Berechtigung brauchst, das machen zu können. Also ist hier der Siegel ein Schutz vor fremdem Zugriff. Also das ist jetzt wichtig noch für unser Thema heute Morgen, was du mitnimmst in die nächste Woche, wie Reinhold gebetet hat, damit wir eine Gewissheit haben, dass dieses Siegel für uns auch das macht, wovon wir reden. Also hier beim Grab war es ein Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Jetzt schauen wir uns in die Verse, wo wir lesen, in der Offenbarung ein paar Verse an, die uns auch noch einen Eindruck geben, was ein Siegel ist. Fängt an, Offenbarung 5. Offenbarung 5, Vers 9 will ich lesen. Offenbarung 5, Vers 9. Also die Zusammenhänge interessieren uns jetzt nicht so sehr. Es geht hier um die 24 Ältesten. Und da heißt es, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, zu dem Lämmlein, du bist würdig, das Buchröllchen zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, da du geschlachtet wurdest und so weiter. Also das Lämmlein ist berechtigt, die Siegel des Buchröllchens oder der Buchrolle zu öffnen. Was ist also hier das Siegel? Das Siegel fordert den Beweis oder den Nachweis der Berechtigung, ähnlich wie beim Grab. Also du musst berechtigt sein, um das Buch aufmachen zu können. Dafür ist das Siegel da. Es macht deutlich, wer diese Berechtigung hat. Das Siegel macht das deutlich. Im Kapitel 7, im Versen 2 bis 4, ein nächster Hinweis. Da geht es um die Engelanweisung. Es heißt ja, und ich nahm einen anderen Engel war, der vom Aufgang der Sonne heraufsteigt, der das Siegel des lebenden Gottes hat. Und er schrie mit großer Stimme den 4 Engeln, die denen gegeben worden war, die Erde und das Meer zu schädigen, und sagt denen, schädigt nicht die Erde noch das Meer, noch die Bäume, bis wir, Achtung, die Sklaven unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Und dann hörte ich die versiegelten 144.000 aus jedem Stamm der Söhne Israels. Also die Sklaven Gottes aus Israel werden durch Engel versiegelt. Warum? Zum Schutz gegen Schädigung. Also die werden versiegelt und anschließend kommt die Katastrophe. Und da passiert ja nichts. Also ist dieses Siegel ein Schutz vor üblen Mächten zum Beispiel. Es gibt noch einen Vers, Kapitel 9, Vers 4. Da sehen wir das Gegenteil. Da heißt es, und es wurde zu ihnen geredet, zu den Heuschrecken, auf dass sie nicht das Gras der Erde noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum schädigen sollten, sondern allein die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn haben. Also hier sehen wir, dass dieses Siegel, wer es nicht hat, hat ein Problem. Er wird geschädigt. Wer das Siegel hat, wird nicht geschädigt. Also hier ein Siegel ist Schutz vor Gerichtsmächten zum Beispiel. Also wenn wir von Siegel reden, von Siegel der Leibesgemeinde, von deinem und meinem Siegel, reden wir davon, dass wir geschützt sind vor fremdem Zugriff. Und jetzt lesen wir einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, der uns jetzt zeigt, wie lange dieser Siegelschutz für uns Gültigkeit hat. Weil das ist das, was du mitnehmen sollst, wenn du hier rausgehst heute. Du sollst die Gewissheit mitnehmen, ich bin versiegelt und dieser Siegelschutz reicht. Wie lange? Epheser 4, Vers 30, da steht das. Betrübt nicht den Heiligen Geist, in welchem ihr versiegelt wurdet, hinein in den Tag der Erlösung. Der Siegelschutz derer, die glauben können, die gehört haben, die glauben können, die wissen, was Evangelium ist, die auch glauben, dass es Evangelium ist, die sind versiegelt mit dem Geist hinein in den Tag der Erlösung. Also bis du hier weggehst und deinen Herrn begegnest, bist du versiegelt. Ist das nichts? Wir sind versiegelt und da kann uns nichts passieren. Es ist dieses Siegel macht eine oder erfordert eine Berechtigung, damit da einer dran kann. Also an dieses Siegel kann nur der dran, der die Berechtigung ausgeteilt hat, und das ist Gott. Also wenn er uns versiegelt hat durch den Geist, kann niemand anders dieses Siegel öffnen. Also Schutz vor Finsternismächten, Schutz vor falschem Einfluss, wie auch immer, egal was es ist, dir kann gar nichts passieren, weil du bist versiegelt, vorausgesetzt, Epheser 1, 13, Prüfmaßstab, ich habe gehört, ich habe geglaubt, das ist für mich Evangelium, das glaube ich auch. Jetzt bin ich versiegelt. Ist ganz einfach. Ne? Das ist so einfach, dass es eben viele nicht glauben können. Gut, das wäre sozusagen der erste Teil. Jetzt schauen wir den zweiten Teil an, Vers 14, wo dann davon gesprochen wird, was dieser Geist noch macht. Also er hat uns versiegelt und das heißt es hier noch, und dieser Geist ist das Angeld unseres Erbes zur Freilösung des, kommt das seltsame Wort, des um uns Getanen hinein in Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ja, was ist denn Angeld? Da gibt es eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, die muss man erzählen. Und die kennt ihr ja wahrscheinlich fast alle, nehme ich mal an. Da war ein Mann, der hieß Juda, und nachdem die ihren Bruder Josef verkauft hatten nach Ägypten, da ging dieser Juda hinab nach Kanaan. Schon mal schlecht. Also hinabsteigen, geistlich, ist immer schlecht. Er ging hinab. Kannst du jetzt heilsgeschichtlich auslegen, ist nicht dran heute Morgen. Vielleicht macht das Reinhold mal als Alttestamentler. Also, da ging hinab. Dort heiratete er eine Kanaaniterin. Der Name wird nicht genannt, sondern nur der Vater, der Name des Vaters. Der hieß Shua. Da heiratet da eine Kanaaniterin, hat mit der drei Söhne. Der erste heißt Er, das hat Er, selbst im modernen Hebräisch heißt es noch, da ist einer wach. Er heißt wach, erweckt, wach sein. Der zweite heißt Onan, das hat was mit ich muss schnell gucken, da habe ich es noch gewusst, das heißt Erzeugungskraft. Und dann der dritte Sohn hieß Shela, den Namen habe ich auch nicht im Kopf mehr. Das hat was mit nachlässiger Ruhe zu tun. Nicht so besonders freundlich, die Namen, okay. Ja, der Er war ein übler Bursche und da sagt die Schrift, Gott hat ihn sterben lassen. Kann Gott machen. Jetzt war die Frau, die Tama, das muss ich noch dazu sagen, da er war verheiratet mit der Schwiegertochter von Judah, die Tama hieß. Und diese Tama hat ihn eher geheiratet, übler Bursche, Gott lässt ihn sterben, hat keinen Erben. Jetzt käme die Schwagerehe dran in Israel, damit es einen Erben gibt. Der nächste Bruder war der Onan, aber der hat gesagt, ja, ich denke gar nicht dran, der Frau einen Erben zu zeugen, da habe ich ja gar nichts von, ne? Wo bleibe ich? Ne? Also er hat sich gegen den Gotteswillen aufgelehnt und er darf sterben, ne? So einfach ist das. Und der ist auch gestorben. Was nun? Ne? Jetzt hat der Jude ja noch einen Sohn, der ist Schela, der war noch zu jung, ich glaube 14 Jahre oder so. Der war für die Ehe noch nicht tauglich. Und jetzt sagt Juda zu seiner Schwiegertochter, geh zu deinem Vater ins Haus und warte so lange, bis der Schela groß ist und dann kriegst du den als Mann. Und die macht das auch. Und nach vielen Jahren geht die so durch den Ort und da sieht die den Schela und da ist ja schon ein kräftiger Kerl und der Juda denkt gar nicht dran, ihr den als Mann zu geben. Und da denkt Tama, ich bin schlau, sie verkleidet sich als Hure, setzt sich an den Wegrand, wartet bis der Juda kommt, weil die wusste, wo der hingeht. Und der spricht die an, überlegt man, Juda spricht eine Hure an, sagt zu ihr, ich will zu dir eingehen. Die sagt, okay, kein Problem, was zahlst du? Ne? Und da sagt der Herr Christ, ein Ziegenböcklein von der Herde, hast du das mit? Nö, Pech gehabt, ne? Kein Geld mit. Keine Beziehung. Da sagt er, sie gib mir einen Pfand. Gib mir einen Pfand, ein Angeld. Ja, was willst du denn haben? Dein Siegelring, deine Schnur und dein Stock, dein Stab. Der Judas sagt, okay, kannst du haben. Der geht wieder nach Hause nach dem Vollzug und will das Böcklein schicken. Die Tama kleidet sich wieder um, ist wieder Witwe. Keiner hat die Hure gesehen, wer das ist, und der schickt das Böcklein, keiner findet sie, er kann das Böcklein nicht loswerden, er muss es behalten. So. Und dann nach einem Vierteljahr kriegt der Juda gesagt, deine Schwiegertochter ist schwanger. Was? Die ist schwanger. Aufs Feld und verbrennen, war gleich die Antwort. Und da hat die ihre Tasche aufgemacht und hat zu den Männern gesagt, diese verbrennen wollen, hier, dem das gehört, der hat das Kind gemacht. Und dann bringen die das dem Juda und dann merkt er, das war ja ich. Ne? Also er hat mit der Hure das Kind gemacht, war seine Schwiegertochter. Gut, also ist eine vielleicht üble Geschichte, aber lies mal den Stammbaum Jesu. Die Zwillinge, einer von den Zwillingen, die Tama geboren hat, gehört zum Stammbaum Jesu. Die Samenlinie von Adam auf Christus übersät ist erhalten geblieben durch diesen gänsefüßchen üblen Vorgang. Aber was hier wichtig ist, warum ich die Geschichte erzähle, ist dieses Arabon, Hebräisch, ist das Pfand oder Angeld zum Pfandsetzen, Araf heißt das Verb. Also hier ist ein Pfand gegeben worden. Und das lernen wir hier beim Paulus durch Christus in Epheser 1, Vers 14, dass der Geist für uns ein Arabon ist. Jetzt hast du den Siegelring, die Schnur und den Stab in der Tasche. Wenn wir an die Geschichte denken. Und wenn jetzt das soweit ist, mit dem Erbe verteilen, dann kannst du deine Tasche aufmachen, kannst du kurz sagen, hier, guck mal, Epheser 1, Vers 14, ne? Das hast du mir versprochen, jetzt kriege ich das. Werden wir ja nicht machen müssen, weil Gott ist treu. Ne? Aber du siehst, selbst so niedrig macht sich Gott für uns. Er erniedrigt sich und gibt uns noch einen Pfand in die Hand. Weil wir so ungläubig sind. Ne? Es steht auch hier. Es wird auch reichen, wenn ich das glaube. Nee, es reicht eben nicht. Er weiß, die brauchen auch noch ein Pfand, ein Angeld. So, und jetzt haben wir das Angeld dafür, für das Erbe, und das ist der Geist. Woher weißt du das? Dass du versiegelt bist, dass das Angeld ist? Denk an den Prüfmaßstab, Vers 13. Ich habe gehört, ungeglaubt. Deshalb bist du versiegelt. Deshalb hast du auch das Angeld mit dem Geist. Gut, die Geschichte, wer die nachlesen will, steht in 1. Mose 38. Jetzt muss ich schnell mal gucken, wenn man so viel Geschichten erzählt. Man weiß manchmal nicht mehr, wo man ist im Manuskript. Aber da das nicht so groß ist, ist das keine Kunst, die Stelle zu finden. Nämlich Römer 8, Vers 16. Da geht es weiter. In Römer 8, Vers 16 müssen wir mal ganz wörtlich lesen, damit wir, was das Thema betrifft, hier auch wissen, worum es geht. Römer 8, Vers 16. Hier heißt es, ich lese es vielleicht etwas ungewöhnlich, wenn du das mitverfolgst in deiner Bibel. Der Geist selbst zusammen bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In den meisten Bibeln steht, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht aber leider nicht so im Grundtext, weil hier steht der dritte Fall. Und den dürfe ich mal beachten. Der dritte Fall heißt hier, der Geist bezeugt nicht unserem Geist was. Doch, erzeugt unserem Geist, komme ich selber durcheinander, bis auf, nochmal ganz langsam. Der Geist bezeugt unserem Geist was, dritter Fall, genau. Und nicht, dass unser Geist mitzeugt, so heißt es auch meistens, also wir zeugen mit, das steht nicht da. Sondern hier steht, dass der Geist zusammen bezeugt, ja mit wem denn? Nee, nicht mit unserem Geist, unserem Geist. Also das sind zwei, die uns was bezeugen, das steht hier. Nur der zweite ist nicht genannt. Der Geist zusammen bezeugt mit noch jemandem, unserem Geist, dritter Fall, dass wir Kinder Gottes sind. Also wir erfahren hier etwas. Ich glaube, du kannst was anderes glauben, ich biete das nur an, dass der zweite Zeuge das Wort ist. Der Geist und das Wort. Der Geist zusammen bezeugt mit dem Wort, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So könnte man das auslegen. So, und wenn das doch so ist, habe ich also hier auch dafür nochmal eine Bestätigung. Und wenn das so ist, dann lies mal Galater 4, Vers 6 und 7 mit. Und dann weißt du, wenn du heute herausgehst und du hast diese Gewissheit, dass du das glauben darfst, worüber wir die ganze Zeit reden, dass das auch stimmt, was hier steht. Galater Kapitel 4, Vers 6 und 7. Da ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes aus, hinein in unsere Herzen, der darin schreit, in unseren Herzen, aber Vater. Schlussfolgerung, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Noch eine Schlussfolgerung. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Ja, ist das nicht toll? Also der Geist hat uns versiegelt, der Geist bezeugt. Durch den Geist wissen wir, dass wir Söhne sind. Und wenn du Sohn bist, bist du auch Erbe. Also das Angeld des Erbes durch den Geist ist gesichert. Und das Ganze dient zur Freilösung des um uns Getanen. Ich muss das Wort erklären, das ist aber wichtig. Das kommt nur 5-mal im Neuen Testament vor. Was ist denn um uns herum getan? Die meisten sagen, erworbener Besitz. Das ist auch gut, weil der ist um dich herum getan. Ja, du hast ein paar Klamotten im Schrank hängen daheim, auch welche an. Oder dein Haus, dein Garten ist ja auch ein erworbener Besitz. Nur das ist mir zu wenig, weil dieses Wort Peripoesis, um es mal zu nennen, heißt ja Peripherie, da ist was rundherum, Poieo, das ist tun, machen, also es ist was um uns herum getan, das steht da. Was ist um uns herum getan? Wovon müssen wir freigelöst werden nach Epheser 1, 14 und der Geist ist das Angeld dafür. Was ist denn das allerengste um uns herum getan? Das ist nicht heute Morgen mein Schlips hier, der da drückt, das ist mein Leib. Ja, mein Fleischesleib, danke Reinhold. Ja. Mein Fleischesleib ist das allerengste, was um mich herum getan ist. Römer Kapitel 8, Vers 23. Wir warten auf die Freilösung unseres Leibes. Das steht hier. Also der ist um uns herum getan. Danach kommen meine Klamotten, dann kommt meine Wohnung, meine Familie, vielleicht noch mein Dorf. Der ganze Kosmos wegen mir ist alles um mich rumgetan. Da muss ich auch raus. Ne? Aber das Allerengste ist mein Leib. Wenn also hier steht, nach der Bibel freigelöst aus dem erworbenen Besitz, das ist mir zu schwammig. Ja, da fehlt was. Also wir müssen es wörtlich lesen. Gut, also was haben wir gelernt? Aber jetzt steht noch etwas hier, warum passiert das? Gott macht das also nicht, damit es dir besser geht, damit du ordentlich aussiehst, damit du mal auf einer Wolke sitzt und Haare spielst oder was du sonst noch alles vorstellst. Er macht das, wie es hier heißt, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Darum geht es. Die Herrlichkeit Gottes, die muss groß werden. Das ist das Ziel des ganzen Kapitels hier. Wenn wir das, und ich fasse zusammen, das überblickend noch einmal hervorheben, muss ich also sagen, die Versiegelung der Glaubenden, das Angel des Geistes ist ja das Thema. Hier haben wir einen Prüfmaßstab für mich und noch eine Garantieurkunde. Prüfmaßstab, ich kann jetzt prüfen. Habe ich das Wort gehört, das Wort der Wahrheit, lebender, göttlicher Christus? Ja, ich habe es gehört. Habe ich das geglaubt? Natürlich habe ich das geglaubt. Ja, was willst du dann noch? Dann bist du doch versiegelt mit dem Geist, steht hier. Glaubst du das auch? Ja, natürlich glaube ich das. Sollte allerdings auf der Strecke zwischen Hören und Glauben so ein paar spitze Steine sein, wo du sagst, das glaube ich nicht, dann musst du nochmal genau nachprüfen, ob dann vielleicht die Versiegelung mit dem Geist nicht stattgefunden hat. Du musst nochmal zurückgehen an die spitzen Steine, gucken, kann ich das vielleicht doch glauben? Wenn die glatt geworden sind, dann bist du versiegelt. Also, genau gucken, glaube ich alles, was geschrieben steht. Arthur Moore, schon 100-mal zitiert, ich bin so dumm, allem zu glauben, was geschrieben steht. Ich bin auch so ein Dummer, Reinhold auch noch, dürfte ich das sagen. Gott. Und es gibt noch ein paar Dumme hier, die da sitzen und alles glauben, was geschrieben steht. Und jetzt haben wir den Prüfmaßstab.
Das hat Paulus schon gesagt. Ich stehe hier als Angeklagter, weil ich alles glaube, was geschrieben steht.
Danke, weil genau daher kommt, glaube ich, auch der Spruch vom Arthur. Danke für die Erinnerung, Heinz. Also, ist eine Weisheit, ist schon 2000 Jahre alt. Und jetzt steht hier, Prüfmaßstab, okay, anschließend die Garantieurkunde. Wenn das so ist, dann hast du das Angel des Geistes, ein Pfand von Gott. Ein Pfand von Gott, damit er das auch wirklich macht, was er geschrieben hat, obwohl er das gar nicht bräuchte. Hast das Angel des Geistes zur Freilösung aus dem, was um uns herum ist. Und das war im engsten Sinne unser Leib. Und das Ganze zur Herrlichkeit Gottes. Ja, und was sagst du jetzt? Ist das was für die nächste Woche? Ist das was, dass du versiegelt bist und in diesem Siegelschutz leben kannst bis zur Freilösung? Ja, das ist was. Und dafür wollen wir unserem Gott danken in Christus Jesus. Amen. Amen.